Krisen. Ich denke, Krisen ist etwas, was uns nicht mehr fremd ist seit mehr als einem Jahr. Die ganze Welt befindet sich momentan in einer Krise. In einer Pandemie, die wir so in der Art und Weise vorher noch nie erlebt haben. Anderen ist bekannt die Weltwirtschaftskrise. Ich bin mir nicht sicher, 2001. Ihr werdet es besser wissen als ich. Also Krisen sind etwas, die wir kennen. Andere bezeichnen auch Krisen als eine Lebenskrise. Was ganz interessant ist, meine Frau stellte mir das mal vor, das chinesische Wort für Krise besteht aus zwei Wörtern. Nicht so wie bei uns nur Krise, sondern es sind zwei Wörter. Das eine Wort ist Gefahr und das andere Wort ist Chance. Das ist interessant, oder? Wo wir eigentlich so landläufig Krise eigentlich nur als etwas Negatives bewerten, so ist es im Chinesischen eigentlich ein Begriff, der relativ neutral ist. Sowohl Gefahr als auch Chance. Aber worauf? Genau darüber wollen wir heute mal zusammen nachdenken. Ich möchte heute mal mit euch zusammen eine Begebenheit betrachten, die Jünger Jesu erlebten und wo sie auch in einer Situation waren, in einer Lage, die man als eine Krise bezeichnen könnte. Vielleicht schlagen wir mal zusammen das Matthäusevangelium auf und betrachten uns einfach mal die Begebenheit, wo wir von einer Gefahr, aber auch einer Chance lesen. Matthäus 14, Vers 22, eine sehr bekannte Begebenheit, aber auch eine sehr schöne. Ich lese ab Vers 22, Matthäus 14, 22. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich alleine auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not und von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehle mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Soweit die Begebenheit. Wir kommen hier in diesem Abschnitt aus einer Begebenheit, wo zuvor Jesus ein unheimlich beeindruckendes Wunder getan hatte. Er machte mehr als 5000 Menschen satt und das nur mit 5 Broten und 2 Fischen. Da waren Menschen, die teilweise nicht wussten, wie sie den nächsten Tag, vielleicht die nächste Woche, den nächsten Monat überleben sollten. Und da war Jesus, der ohne großen Aufwand für über 5000 Menschen einfach satt machte. Das war ein Wunder, was natürlich viele Menschen anzog. Und viele dieser Menschen folgten nun Jesus nach, in solch einer Art und Weise und in so einer Masse, dass richtig ein Drücken und ein Geschobe und ein Gerangel anfing. Und so kommen wir jetzt, und damit sind wir hier im Vers 22, den ich angefangen habe zu lesen, dass Jesus seine Jünger jetzt anfängt und sie nötigt, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer zu fahren. Jesus sagt ihnen nicht einfach nur, hier Jungs, steigt jetzt mal ins Boot, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Nein, er nötigt sie. Das bedeutet, er drang sie richtig dazu, dass sie jetzt in das Boot steigen und an das andere Ufer fahren. Und sie sollten nicht nur zügig in dieses Boot, nein, sie sollten sogar alleine an das jenseitige Ufer fahren. Jesus schickte sie alleine los, ganz ohne ihn. Die Jünger sollten alleine rüber nach Bethsaida fahren. Damit waren also die Jünger jetzt in einer Situation, wo sie auf einmal alleine waren. Ganz alleine saßen sie nun in diesem Boot. Und als sei das noch nicht mal das Schlimmste, dass sie jetzt Jesus in dieser Situation hier so alleine gelassen haben, nun fuhren sie auch noch, wie wir lesen, völlig überraschend in einen gewaltigen Sturm hinein. Ich lese nochmal den Vers 24. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Ich vermute mal, in dieser Situation, als sie auf diesem Boot waren und in diesen Sturm hineinfuhren und merken, dass die ersten starken Winde einsetzten, da dachten sich die Jünger wahrscheinlich, Moment mal, das kennen wir doch irgendwoher, oder? Das ist uns doch gar nicht so fremd. Und das stimmte. 6 Kapitel vorher waren die Jünger schon einmal in so einer Seenot. Auch dort drohten sie unterzugehen. Doch sie erlebten auch vor 6 Kapiteln noch in einer wunderbaren Weise, wie Jesus diesem Sturm gebot. Wie durch ein Wort, nur in einem Augenblick, aus Riesenwellen ein spiegelglatter See wurde. Dort sahen sie die ganze Größe, die Macht und die Stärke ihres Heilandes, Jesu. Und das versetzt diese so sehr in Begeisterung natürlich und so ins Staunen, dass sie sagten und festhielten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Das war der Eindruck, der bei ihnen sitzen geblieben ist. Was ist das für einer? Es war also wirklich ein unglaubliches Erlebnis, was sie da hatten mit Jesus. Doch diesmal, hier in der Begebenheit, wo wir uns heute befinden, da war was anders, oder? Diesmal waren sie alleine. Sie waren auf sich selbst gestellt, ohne Jesus. Da war nun keiner neben ihnen, der mit einem mächtigen Wort mal den Sturm eben stillen konnte. Keiner, der sie retten konnte in dieser Situation. Neben ihnen saßen zwar wirklich geübte Seefahrer, Leute, die wirklich Kenntnis und Erfahrung hatten, was die Seefahrt anging. Doch in solch einem gewaltigen Sturm, der so stark ist, was hilft da jede Kenntnis und jede Erfahrung, die wir haben? Und nun, das Boot war schon mitten auf dem See, wie wir lesen. Es gab keinen Weg zurück mehr. In dem Sturm, da saßen die Jünger jetzt fest. Es gab kein Ein und kein Aus. Die Wellen, die schlugen so hoch, dass das Boot drohte unterzugehen. Die Jünger ruderten um ihr Leben, doch es half nichts. Mehr und mehr Wasser drang in ihr Boot und drohte, dass das Boot untergeht. Dieser Sturm hier, von dem wir lesen, das war ein Sturm, der einfach eine Nummer zu groß war für die Jünger. Selbst für die erfahrensten Seefahrer. Sie saßen hier nun völlig alleine in diesem Boot, ohne Hoffnung auf Rettung, ohne Aussicht auf einen Ausweg, ohne Jesus. Vielleicht haben sie geschrien, Jesus hat uns alleine gelassen. Was sollen wir jetzt tun? Ich weiß nicht, kennen wir sowas? Kennen wir Situationen in unserem Leben, wo es um uns herum so sehr stürmt, wie hier in dieser Geschichte? So wie hier bei diesen Jüngern? Stürme, in denen wir uns auch einsam und verlassen fühlen. Ohne Jesus. Kennen wir Situationen und Krisen in unserem Leben, wo irgendwie jegliche Hoffnung und jegliche Rettung schwindet? Auch wir, und ich glaube sogar gerade wir Gläubigen, wir, die dem Herrn wirklich nachfolgen, wir erleben solche Stürme. Solch ein Sturm wie die Jünger hier. Stürme letzten Endes, vielleicht nicht in dieser Art und Weise wie hier, dass wir in solch einem Boot sitzen, aber Stürme, die letzten Endes dafür sorgen, dass unser Innerstes zutiefst berührt wird. Unsere ganzen Ängste auf einmal zum Vorschein kommen. Wir erleben Stürme, die uns mit Sorgen so sehr füllen, dass uns jegliche Kraft schwindet. Stürme, in denen aller Mut verschwindet. Stürme, die uns jeglicher Freude vielleicht berauben. Stürme, die uns einer gleichen Art und Weise geiseln und auch irgendwo so gefangen nehmen, so gefangen, wie die Jünger auf diesem Boot jetzt waren, in diesem Sturm. Und da können dann auf einmal Winde und Kräfte in unserem Leben in Gang kommen und in Bewegung kommen, deren wir auf einmal nicht mehr Herr werden. Die so stark sind, dass sie uns innerlich ängstlich, unsicher, verzweifelt und sogar manchmal zornig machen können. Diese Stürme im Leben können uns in eine Situation stellen, wo wir plötzlich innerlich aufschrecken, wo uns der Atem stockend stehen bleibt und uns auch ja angreift und verletzlich macht. Wo wir uns einfach nicht zu helfen wissen und nicht weiter wissen. Wo wir nicht wissen, was wir tun sollen und wie wir wirklich jetzt mit dieser Situation umzugehen haben. So wie hier in diesem Sturm der Regen und der Wind auf die Jünger peitschte und einschlug, so kann Leid und Trübsal auf uns einschlagen. Und so wie hier das Wasser drohte, sie umzureißen, so wirken diese Krisen in deinem und in meinem Leben manchmal so auf uns ein. Sie drohen uns umzureißen. Wir merken, dass wir kurz vor einer Situation sind, wo der Boden uns unter den Füßen weggezogen wird. Ich weiß nicht, kennst du sowas? Ich kenne es. Eine Situation voller Unsicherheit und voller Fragen. Fragen nach dem Wieso, nach dem Was jetzt? Vielleicht befindest du dich momentan in solch einem Sturm. Vielleicht bist du in solch einer Situation, in den Umständen, die dich verängstigen, die dir große Sorgen bereiten, in Situationen, die auf dich einfach nur bedrohlich und lähmend wirken, in Situationen, wo du nicht rauskommst. Vielleicht sitzt du momentan auch, so wie diese Jünger, in diesem Boot. Du kennst solche Wellen, die so hoch schlagen, dass dein Glaube schwindet. Oder Winde, die so stark sind, dass du nur mehr als zweifelst. Kennst du solch ein Donnern um dich herum und so einen Lärm, dass du keine innere Ruhe findest, dass du keinen Frieden findest? Zeiten des Regens und der Finsternis, die dich so sehr deprimieren und dich traurig machen, ja und vielleicht sogar verbittert. Situationen, wo du irgendwie den Eindruck hast, da ist keine Hoffnung mal auf Sonnenschein. Dann möchte ich dir heute, und das ist wirklich mein Ziel heute, ganz viel Mut machen. Ich will versuchen, dich zu trösten. Ich will versuchen, dich aufzubauen mit Gottes Wort. Gerade das, was ich heute sagen möchte, ist nämlich genau für solche, die diese Zeiten erleben. Solche, die geistlich vielleicht erschöpft sind. Die vielleicht in ihrem Glaubensleben einfach müde sind. Für solche, die manchmal den Eindruck haben, ja, wo ist denn jetzt Jesus? Hat er mich alleine gelassen? So, wie es den Jüngern hier ging. Der Sturm, den die Jünger hier erlebten, der war schon gewaltig und er war wirklich außergewöhnlich. Aber, und das lesen wir jetzt hier, es war noch nicht mal das Schlimmste. Und darum will ich mal weiterlesen, ab Vers 25 bis 26. Da heißt es, aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Die Jünger hatten einfach eine brutale Angst vor dieser Gestalt, die völlig unberührt von diesem Sturm auf diesem Wasser ging. Sie wussten nicht in dieser Situation, dass es Jesus war. Sie hielten es für ein Gespenst. Sie hielten es für etwas Bösem. Sie hielten es für etwas, das eindeutig noch mehr zu fürchten ist, als der Sturm um sie herum schon. Wir lesen, dass sie schrien vor Angst, vor Furcht. Alles, was hier in diesem Moment auf sie einprasselt, weckte ihre tiefsten Ängste auf. Hier ging es ihnen wirklich an die Substanz. Erst dieser Sturm, und jetzt auch noch diese seltsame Gestalt, die dort auf dem See hin und her geht. Und bei alledem fühlten die Jünger sich total allein, völlig von Jesus verlassen. Doch die Frage ist, war das wirklich so? Waren sie wirklich von Jesus verlassen? Natürlich nicht. Jesus war da. Nur die Jünger erkannten Jesus in diesem Sturm einfach nicht. In dieser Dunkelheit. Sie waren in dieser Situation wie blind dafür. Haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass Jesus jetzt da ist und bei ihnen ist. Klar, Jesus war doch am anderen Ufer geblieben. Sie sollten ja alleine los. Zwar fühlten die Jünger sich total verlassen und alleine. Aber Jesus war da. und sogar mitten im Sturm. Das Erste, was ich dir also heute als Ermutigung einmal mitgeben möchte, ist, auch gegen deine Empfindungen und gegen deine Gefühle, Jesus steht mit dir im Sturm. Trotz Wellen, trotz Wind und Finsternis um dich herum ist er existent. Er ist da. Wisst ihr, was so ein Sturm sehr Interessantes an sich hat? Da, wo es stürmt, da herrscht auch immer viel Finsternis. Klar, wenn es stürmt, dann ziehen sich die Wolken zu und die Sonne hat keine Chance, sich zu zeigen, zu strahlen. Das Sonnenlicht, das bleibt verborgen. In solch einer orientierungslosen Dunkelheit befanden sich nun auch die Jünger. Ihnen blieb jegliches Sonnenlicht verborgen in dieser Situation. Doch glaubt ihr, wenn man sich mal in die Jünger hineinversetzt, dass nur weil in dem Sturm viel Finsternis herrschte, sie direkt auch davon überzeugt waren und dem Glauben waren, dass jetzt auch die Sonne nicht mehr da sei, dass sie ja gar nicht mehr existieren würde? Nur weil ein paar dunkle Wolken sich vor das Licht schoben, da hört ja nicht gleich die Sonne auf zu existieren, oder? Es scheint zwar so, aber nein, die Sonne, das Licht, das steht einfach nur über dem Sturm, über ein paar dunklen Wolken. Und so wie die Jünger kein Licht sahen in diesem finsteren Sturm, so sehen auch wir manchmal das Licht in unseren Krisen nicht. Uns bleibt gefühlt Jesus total verborgen. Wir sehen ihn nicht. Doch nur weil Finsternis um uns herum ist, löst es ja nicht gleich die Existenz Jesu auf. So wie die Sonne über jeden Sturm steht und nur durch ein paar Wolken verborgen ist, steht Jesus als das Licht der Welt über jeden deiner Stürme. Und er steht nicht nur, und das ist das Wunderbare hier, nicht nur einfach über dem Sturm, Jesus ist mittendrin. Jesus war auch hier bei den Jüngern mitten im Sturm. Er blieb nicht auf dem Berg, wo er eigentlich war, und schaute sich das mal von Weitem an und schaute mal, was da so passiert. Nein, er kam persönlich. Er kam zu denen, die er so sehr liebte, zu seinen Jüngern. So sehr, dass er sie eben noch vor der Masse der Menschen ja schützen wollte und nötigte, in das Boot zu steigen. Nein, Jesus, und das ist ganz wichtig, hat stets gute Absichten. Und Absichten, die vor allem von Liebe durchdrungen sind. Und darum will ich dir eine zweite, sehr ermutigende Sache mitgeben. Glaube in deinen Stürmen an die Souveränität Jesu und vor allem an seine guten Absichten mit dir. Glaube an seine Überlegenheit in diesen Stürmen, an ihn als den Sieger, als den Überwinder. Und vertraue darauf, dass er nur gute Absichten mit dir hat. Weiß jemand, was in Römer 8,28 steht? Ganz bekannte Bibelstelle. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das wissen wir. Wenn die Schrift es sagt, dann ist es wahr. Wir wissen, dass alles, was einem Kind Gottes passiert, nur zu unserem Besten dient. Gottes Absicht ist dir, nur Gutes zu tun. Ich finde, das ist eine faszinierende Wahrheit. Und daran glaube. Und daran halte dich unbedingt fest. Alles, was Gott tut, tut er aus Liebe. Und er liebt dich so sehr, dass er manchmal in deinem Leben alle Hebel in Gang setzt, nur um dir Gutes zu tun. Und auch wenn das manchmal bedeutet, dass er dich mal in einen Sturm schicken muss. Ich finde, auf den ersten Blick, wenn wir das hier so betrachten, da scheint das schon alles sehr seltsam, oder? Erst nötigt der Herr sie, in dieses Boot zu steigen und dann in diesen Sturm zu geraten. Und als nächstes jagt er ihnen, entschuldigt, wenn ich das mal so sage, jagt er ihnen eine Heidenangst ein, indem er ihnen erscheint wie ein Gespenst. Was passiert hier also? Ich weiß nicht, wenn ihr das so lest, wie deutet ihr diesen Sturm, den die Jünger hier so erleben? Würdet ihr sagen, es ist vielleicht ein Zufall? Einfach mal eine Schlechtwetterfront, die sie da erleben? Nein, oder? Denkt mir daran, Jesus nötigte sie, in dieses Boot zu steigen, damit sie gerade in diesen Sturm geraten. Das hört sich im ersten Moment total brutal an und unvernünftig. Aber ich will das erklären. Wisst ihr, weil ich glaube, in unserem Leben deuten wir die Stürme auch ganz oft falsch. Wir deuten sie als einen Fehler. Wir deuten sie als etwas, das überhaupt nicht sein darf. Aber ist das so? Sind Stürme in unserem Leben etwas, das wirklich nicht sein darf? Wisst ihr, warum Jesus uns Stürme erfahren lässt? Die Antwort lautet ganz einfach: aus Liebe. Aus einer Liebe, die niemals von uns ablässt. Er lässt Stürme zu, weil du ihm nicht egal bist, sondern weil ihm alles an dir liegt. Ja, Stürme in unserem Leben können richtig, richtig heftig sein. Sie können selbst oder auch unverschuldet sein. Wir können selbst die Männer und Frauen sein, die diesen Sturm erzeugt haben. Doch trotz dessen steckt hinter diesem Sturm ein Herr, der souverän ist. Ein Herr, der voller Liebe ist zu dir. Aber wie kann das sein? Wenn ich eins weiß über die Stürme so in meinem Leben, dann eins, und zwar, und das ist wichtig, Stürme offenbaren. Sie offenbaren, was in uns drin steckt. Sie offenbaren, was uns wirklich fehlt, um noch mehr Glauben und noch mehr Vertrauen auf unseren Herrn zu setzen. Sie offenbaren, um uns noch mehr an den Retter Jesus zu binden. Schaut, bei den Jüngern, da offenbart dieser Sturm eines. Und ich glaube, wenn ich in diesem Sturm wäre, der würde noch viel mehr offenbaren. Aber letzten Endes, und davon lesen wir, offenbart dieser Sturm bei den Jüngern eines. Er offenbart Angst, er offenbart Furcht, er offenbart Zweifel und Kleinglaube. Das ist es, was der Sturm auf einmal bei den Jüngern ans Tageslicht bringt. Erst eine Situation, die ihnen alles abverlangte und richtig an die Substanz ging, deckt auf einmal, was vorher verborgen war, schamlos auf. Es ist so ungefähr wie bei dem Gleichnis, das der Herr selbst mal gebracht hatte, mit den zwei Häusern. Ihr kennt das. Das eine, das auf Sand gebaut ist, und das andere, das auf Fels steht. Wisst ihr, was da der Sturm offenbart? Klar, er offenbart, auf was das Haus gegründet war. Der Sturm offenbart, das eine stand auf Fels und das andere stand auf Sand. Das, was vorher niemand sehen konnte, was vorher den Augen der Menschen und auch vor einem selbst oft verborgen ist, deckt solch ein Sturm auf. Und so offenbaren ganz oft auch Krisen in unserem Leben unser Innerstes. Das, worauf wir wirklich gebaut haben, worauf wir wirklich unser Vertrauen gesetzt haben. Aber niemals vergessen, und das ist mir heute ganz wichtig, es ist die Gnade und die Liebe unseres Herrn, dass er dich diese Stürme mal erfahren lässt. Denn Römer 8,28 sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten wirken. Es soll dir dazu dienen, dein Vertrauen ganz auf ihn zu setzen. Gott lässt Stürme in deinem Leben zu, um dich zu retten. Das ist er in Person. Er zeigt in diesen Stürmen mit dem Finger auf dein eigentliches Problem, auf dein Fundament, auf das, was eigentlich in deinem Herzen regiert. Es ist das absolut souveräne, gnädige und liebevolle Eingreifen Gottes, dass er uns solche Stürme mal erfahren lässt, um uns darauf eigentlich hinzuweisen, und das ist das Wunderbare. Und dir eigentlich sagen möchte, du, hier schau doch mal, hier hast du deinen Glauben, hier hast du dein Vertrauen und deine ganze Hoffnung nicht auf mich gesetzt, sondern auf falsche Dinge. Du suchst deine Rettung in etwas Falschem. Ich weiß nicht, was das sein kann. Vielleicht in Beziehungen, vielleicht in deinem Job, vielleicht ja im Alkohol. In deiner Frömmigkeit kann das sogar sein. In deiner Religion. Letzten Endes suchst du Sicherheit am falschen Ort. Suchst Frieden an falschen Stellen. Und doch der Herr sagt, aber lass dich retten. Lass dich von mir retten. Ich kann dir wirklich Sicherheit, Frieden und Kraft geben. Diese Stürme, die wir erleben, ist eigentlich ein Rufen Gottes. Zurück zu ihm zu kommen. Zurück zu seiner Wahrheit. Zurück zu seinem wirklichen Frieden, zu dem Ort des Segens. Mich hat mal diesbezüglich eine Stelle aus Hosea 2, Vers 14 sehr ermutigt und mir irgendwo auch mehr Klarheit in meinen Stürmen gegeben. Dort heißt es nämlich, ich will dich locken und will dich in die Wüste führen, um freundlich zu dir zu reden. Ich will dich locken und will dich führen, will dich in die Wüste führen, um freundlich mit dir zu reden. Manchmal schickt der Herr uns in die leere, trockene Wüste, nur um dann mit uns freundlich zu reden. Worüber? Worüber will er reden? Na, über unser Herz. Das ist es nämlich, was Gott mehr als alles andere möchte. Dass dein Herz, dein Innerstes, ungeteilt ihm gehört. Dass dein Herz nur ihm versprochen ist. Es sich komplett auf ihn ausrichtet, ihm vertraut und sich auf ihn verlässt. Und genau das ist auch seine Absicht mit dem Sturm bei den Jüngern. Der Sturm soll sie aber zum Positiven verändern. Es ist eine Chance auf Besserung. Erinnert ihr euch noch an meine einleitenden Worte? Der chinesische Begriff Krise, der sowohl Gefahr als auch Chance bedeutet. Stürme sind eine Gefahr, aber Stürme sind auch eine Chance. Also, wie deuten wir Stürme so in unserem Leben? Als etwas, das auf gar keinen Fall sein darf? Als einen Fehler? Oder sehen wir es mehr als eine Chance? Eine Chance auf Besserung. Eine Chance auf Rettung. Eine Chance, Jesus zu erleben und ihm noch näher zu kommen. Mir kommt gerade der Gedanke, erinnert ihr euch noch an den einen Gedanken, der uns am Mittwochabend so wertvoll geworden ist? Über den Sämann, nicht den Seemann, sondern den Sämann, wo es heißt, das Ziel des Seemannes war es, die Frucht. Und ich möchte, dass wir heute diesen Abschnitt, den wir hier betrachten, einmal genau so betrachten. Mit dem Wissen, es ist eine Situation, die Jesus ganz bewusst zugelassen hat. Sie nötigte, in dieses Boot zu steigen, um dann zu wachsen, Frucht zu sehen. Betrachten wir diesen Text mit dem Wissen, dass hinter diesem Sturm die Retterliebe Jesus steckt. Der Seemann, der Frucht sehen will letzten Endes. Denn als genau das zeigt er sich jetzt auch, wenn wir mal weiter betrachten. Darum lese ich noch mit dem Vers 27. Da heißt es, sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Hier zeigt sich Jesus als der, der er ist. Als ein echter Seelsorger, als jemand, der genau auf ihre Nöte jetzt eingeht, genau auf ihre Situation. Schau mal, die Jünger, die waren total verängstigt. Und Jesus geht jetzt hier genau auf drei Dinge ein. Er sagt, ich habe es gerade gelesen, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und vorher lesen wir von genau drei Nöten, die die Jünger hatten. Schaut noch mal in den Vers 26. Da heißt es, sie waren bestürzt. Das bedeutet, sie waren total fassungslos. Der Mut hatte sie verlassen nach diesem Erlebnis. Es heißt da, dass sie schrien. Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Jesus kannte ihre ganzen Ängste und Nöte. Er ist der Herzenskenner. Und er kennt auch dein Herz ganz genau. Und weil er das ist, kann er auch genau darauf eingehen. Seht ihr, zu ihrer Bestürzung sagt er ihnen, seid guten Mutes. Zu ihrer Verwirrtheit und irgendwo ihrer Geistererscheinung, da spricht er, ich bin es. Nein, nicht ein Geist, ich, Jesus. Und auf ihre Furcht tröstet er sie mit den wunderbaren Worten, fürchtet euch nicht. Jesus gibt Hoffnung. Er reagiert total fürsorglich auf ihre innere Unruhe. Und darum will ich dir eine weitere ermutigende Sache mitgeben. Jesus reagiert auf deine Stürme. Und vor allem reagiert er eigentlich total fürsorglich. Wisst ihr, ich sagte ja eben, Stürme offenbaren unser Innerstes. So wie bei den Jüngern hier. Ja, vielleicht unsere Ängste, vielleicht auch Kleinglaube. Wie auch immer. Sie offenbaren letzten Endes unsere ganzen Schwächen. Sie offenbaren unsere Sünden, unsere Fehler. Aber wie geht Jesus mit unseren Schwächen um? Wenn wir hier sehen, total liebevoll, absolut seelsorgerlich und aufbauend, total fürsorglich. Wisst ihr, ich habe mich so gefragt, wie gehen wir mit den Schwächen von anderen eigentlich um? Hauen wir anderen beim Scheitern direkt die "so aber musst du sein" Keule um die Ohren? Oder hauen wir mit dem Hammer zu und sagen, das hast du jetzt davon? Eigentlich, wo jemand so wie diese Jünger hier unter diesem Sturm total gelitten hat und eigentlich Ermutigung bräuchte, da legen wir oft noch eine Schippe obendrauf. Jesus geht mit den Schwächen seiner Jünger total anders um. Total seelsorgerlich, aufbauend und ermutigend. Er sagt ihnen, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Wisst ihr, gerade das, finde ich, ist das Wunderbare, wenn ich sowas lese. Und ich merke mehr und mehr in meinem Leben, dass genau das die frohe Botschaft ist. Dass es eigentlich genau das das Evangelium ist. Jesus weiß, dass wir Staub sind. Er weiß, dass wir scheitern. Er kennt uns mit all unseren Schwächen, mit unserem Versagen und liebt uns trotzdem unablässig. Und weil er das tut, will er nicht unseren Untergang, sondern will uns aufbauen, will uns ermutigen und sagen, sei guten Mutes, ich bin es, fürchte dich nicht. Nun kommen wir zu der Reaktion Petrus auf diese Situation. Seine Reaktion auf und in diesem Sturm letzten Endes. Und darum will ich nochmal lesen ab Vers 28. Petrus aber antwortete und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Petrus macht hier in dieser Situation eigentlich das Unmögliche möglich. Er geht auf diesem Wasser. Also ein echtes Wunder. Petrus geht in diesem Sturm den ersten Schritt des Glaubens, indem er zu Jesus ruft, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Oder vielleicht mal mit anderen Worten gesagt, Herr, wenn du es bist und du willst, so kann ich. Wisst ihr, als die Jünger dort erneut in diesem Sturm hingen, völlig verängstigt und verzweifelt, wurden sie mit einer brutalen Tatsache konfrontiert. Und zwar die, dass sie merkten, wir können nichts tun. Ich kann nichts tun. Geht uns das nicht auch manchmal so? Wenn wir merken, dass jeglicher Versuch der Rettung fehlgeschlagen ist, jegliche Strategie zur Besserung einfach nicht klappt, jede Idee eigentlich irgendwie eine schlechte Idee ist, wisst ihr, wir haben im Leben so unseren Umgang und unsere Überlegungen und unsere Strategien, wie wir mit diesen Krisen umgehen. Wir haben schon so unsere Ideen und wie wir uns da jetzt rausretten können. Doch meistens, das ist so meine Erfahrung, führen sie eigentlich noch mehr in die Enge und irgendwo noch mehr in die Aussichtslosigkeit. Doch fangen wir nicht an, wie ein Petrus zum Herrn zu rufen, werden wir keinen Ausweg finden. Petrus ruft im Sturm, wenn du willst, kann ich auf dem Wasser gehen. Fragen wir den Herrn eigentlich, was das Richtige ist? Was der richtige Weg ist aus unserem Sturm? Fragen wir, was er will? Oder haben wir unsere eigenen Ideen und Vorstellungen? Wisst ihr, was Petrus seinen Glauben hier so auszeichnet? Petrus seinen Glauben zeichnet hier aus, er verlässt vermeintlich den sichersten Platz in diesem Sturm, um auf dem Wasser zu Jesus zu gehen. Vorher hat sich Petrus an diesem Boot wahrscheinlich festgekrallt, sich überall festgehalten, wo er konnte, um nicht unterzugehen in diesem Sturm. Nicht im Wasser zu ertrinken. Und nun lässt er los und geht zu Jesus. Das ist eigentlich total verrückt, was Petrus da macht. Er verlässt das Boot und vertraut sich Jesus an. Er vertraut darauf, dass wenn es Jesus will, er auf dem Wasser zu ihm gehen kann. Hier sehen wir das, wovon ich eben eigentlich schon gesprochen habe. Jesus lässt uns Stürme erfahren, damit wir von gewissen Dingen loslassen können. Von Dingen, die uns vorher gebunden haben, wie zum Beispiel dieses Boot. oder vielleicht Ängste, vielleicht Zweifel oder andere Dinge. Eben falsche Sicherheiten. Wohin gehst du in diesen Stürmen? Es ist schon etwas verrückt, dass Petrus bei diesem Sturm das Boot verlässt und zu Jesus geht. Doch Petrus weiß, nirgendwo anders bin ich sicherer als bei Jesus, bei dem Fels. Erst als Petrus anfing zu vertrauen und an das Unmögliche zu glauben, konnte er in diesem Sturm bestehen. Wisst ihr, ich sage nicht, dass es sofort einen Ausweg aus diesem Sturm gibt. Aber Jesus kann dich in diesem Sturm bestehen lassen. So wie ein Petrus hier. So wie er auf dem Wasser ging. Seht, als Petrus auf dem Wasser ging, schlugen die Wellen wie schon eigentlich die ganze Zeit um ihn herum und auf ihn ein. Der Wind war immer noch so stark wie in der ersten Minute des Sturmes. Der Sturm war genau der gleiche. Er war unverändert. Und obwohl der Sturm genauso wie die ganze Zeit schon am Stürmen war, hatte er momentan auf Petrus keine Wirkung. Er machte Petrus nichts mehr. Petrus geht tapfer auf dem Wasser zu Jesus zu. Das ist es. Jesus befähigt uns, im Sturm bestehen zu können. In aller Anfechtung, in aller Versuchung, weiter auf ihn zuzugehen. Es scheint noch genau der gleiche Sturm vielleicht in deinem Leben zu sein, doch auf einmal merkst du, er tut mir gar nicht mehr so viel an. Weil du angefangen hast, vielleicht im Glauben und im Vertrauen auf Jesus zuzugehen, so wie ein Petrus hier. Doch schauen wir weiter. Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Nachdem Petrus nun eigentlich Unglaubliches erlebt hat und auch irgendwo seine ersten Schritte im Glauben gemacht hat, fängt er auf einmal wieder an zu sinken. Als Petrus erneut von einer Welle bedroht wird, zweifelt er. Er fürchtet sich erneut und fängt an zu sinken. Auch das, denke ich, begegnet uns allen mal in unserem Glaubensleben. Also ich kenne das gut. Wir gehen gute Schritte des Glaubens, doch fangen dann wieder an, auf einmal zu sinken. In alte Gewohnheiten zu rutschen. In das alte Muster. In alte Sünden. Petrus bedrohte immer noch der gleiche Sturm wie zuvor. Es gab gar keinen Unterschied. Und so kann uns ein und dieselbe Sache auch nach langer Zeit doch wieder einholen. Wir meinen zwar, wir haben es jetzt endgültig mal überwunden, wir haben es jetzt endlich begriffen, doch auf einmal sinken wir. Ich kenne das gut aus meinem Leben, wo ich merke, dass ich wie ein Petrus bin und dass ich wieder in dieses alte Muster verfalle, wo ich mir sage, Mist, Mann, jetzt ist mir das schon wieder passiert. Doch die Gefahr dabei ist unheimlich groß, sich so sehr in der Selbstverdammnis zu verlieren, dass es sogar bis in eine Depression reicht. Sich so sehr selbst zu bedauern, dass eine nie aufhörende Verzweiflung auftritt. Die eigenen Sünden zu bedauern, versteht mich da nicht falsch, das ist gut und es ist sogar wichtig. Aber es hat nichts mit einer gottgefälligen Umkehr zu tun, wenn du doch bei deinen alten Sünden stehen bleibst. Wenn du dich aus der Gnade und Vergebung, nicht aus der Gnade und Vergebung leben willst, sondern irgendwie nur in der Selbstverdammnis. Tatsächlich verwerfen wir dann sogar irgendwo die Gnade und die Rettung des Herrn. Hierbei ist mir einmal in meinem Leben eins so unglaublich kostbar geworden. Ich habe mir mal die Frage gestellt, du, was ist eigentlich die größte Form der Anbetung? Wie kann ich Gott am meisten Anbetung bringen? Es ist nicht vielleicht der Predigtdienst, den ich hier tue. Es ist nicht deine Dienstbereitschaft, deine Missionseinsätze. Es ist auch nicht deine Gebetszeit oder deine stille Zeit mit dem Herrn. Die größte Form der Anbetung, die ist eigentlich so simpel und wir finden sie im Vers 30. Herr, rette mich. Rette mich. Wir geben Gott die allergrößte Ehre, die Anbetung und allergrößten Ruhm, wenn wir in unserer Not nach Jesus, unserem Retter, schreien. Niemals sollte uns unser erneutes Sinken, unsere Sünde davon abhalten, erneut zum Herrn zu rufen und erneut zu rufen, Herr, rette mich. Du musst keine großen Dinge vollbringen, um Gott zu gefallen. Du gefällst ihm, wenn du Jesus als deinen Retter gebrauchst. Ihn nicht nur bekennst, sondern ihn gebrauchst. Das ist es tatsächlich, oder das ist tatsächlich der wesentliche Unterschied. Das ist tatsächlich, wo die Spreu sich vom Weizen trennt. Wisst ihr das? Gebrauchen wir Jesus in unserem Alltag, in unserer Versuchung, in den Abhängigkeiten, den falschen Sicherheiten als unseren Retter. Als den, der eigentlich doch die Erfüllung des Lebens ist. Die Erfüllung all unserer Bedürfnisse. Ich weiß nicht, akzeptieren wir überhaupt, dass wir auch mal sinken? Auch schwach und fehlerhaft sind und immer wieder auf die Rettung des Herrn angewiesen sind, tagtäglich und nicht nur einmal? Ja, Petrus war schwach und zweifelte, so wie wir alle mal. Aber das Entscheidende ist, er gab den Glauben nicht auf, dass Jesus ihn retten kann. Und Jesus will nichts anderes von dir sehen, wie dass du in deinem Leben deine ganze Hoffnung auf ihn baust. Deine Hoffnung auf seine Rettung. Und nicht auf deine eigenen Strategien und deine eigenen Rettungsideen. Und darum gib nicht auf, auch wenn du meinst zu sinken, sondern halte dich an den, der wirklich retten kann. An Jesus. Und ich bin mir ganz sicher, du wirst erleben, dass niemals die Hand des Herrn zu kurz ist, um dich zu retten. Ich will weiterlesen, den Vers 31. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Hier sehen wir diese Hand, die rettet. Jesus streckt Petrus die Hand aus. Nicht kurz vor knapp, nicht später. Nein, wir lesen sogleich. Jesu Rettung kommt sofort. Petrus wollte heraus aus diesem Zustand des Sinkens. Das war es, was er wollte. Natürlich wollte er darin nicht verweilen. So wie es bei keinem Kind Gottes normal ist, dass es in dem Zustand des Sinkens bleiben möchte, in dem Zustand der Sünde. Und darum reicht der Herr auch ihm die Hand und rettet ihn heraus. Ich finde das immer wieder eine so tröstende Wahrheit, die uns die Bibel hier eigentlich schenkt, die die Bibel dir schenkt. Eine Wahrheit, die ich mir selbst Tag für Tag predigen möchte. Jesus streckt die Hand aus, nicht um zu richten, um zu retten. Er lässt mich nicht ertrinken. Nein, er nimmt mich an die Hand, er zieht mich aus dem Wasser, richtet mich wieder auf und stellt mich auf die Beine, damit ich in diesem Sturm auf dem Wasser weitergehen kann. Jesus' Ziel mit seinen Kindern, mit den Gläubigen, ist stetig die Erbauung. Und darum sagt Jesus auch, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Es ist nicht unbedingt als Rute zu verstehen, wenn Jesus so etwas sagt. Nein, es ist als liebevolle Ermahnung und Erbauung zu verstehen. Als Erinnerung, Petrus, schau doch mal, du bist vor ein paar Sekunden noch auf dem Wasser gelaufen in diesem Sturm. Jetzt komm heraus, glaube und mach weiter. Vertraue weiter auf mich. Vers 32. Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Petrus und die ganzen Jünger hatten jetzt ihre Lektion gelernt. Sie hatten dazugelernt. Sie hatten gelernt, Jesus war die ganze Zeit da. Im Sturm waren sie nicht verlassen. 6 Kapitel davor haben sie sogar gelernt, dass er der ist, der dem Sturm gebietet, der ihm Anfang und Ende sogar setzt. Sie haben gelernt, dass es bei Jesus am sichersten ist. Gegen jede Vernunft. Bei Jesus ist es sicherer als auf dem Boot. Und sie haben gelernt, bei Jesus ist Rettung. Er ergriff die Hand des Petrus und zog ihn beim Sinken wieder aus dem Wasser heraus und stellte ihn auf die Beine. Der Sturm ging genau so lange, wie er gehen musste. So lange, bis die Jünger im Glauben gewachsen waren. Da ist der Sämann wieder. Als das gelernt war, beendete Jesus den Sturm. Es heißt sogar hier, der Wind legte sich sofort. Das ist eine weitere wunderbare Wahrheit über unseren Herrn. Der Herr lässt dich nur so lange im Sturm, wie wirklich nötig. Spurgeon drückte das einmal so wunderbar aus und er sagte, wenn Gott uns in den Schmelzofen der Prüfungen steckt, dann hat er den Blick auf das Thermostat und die Hand am Griff. Der Herr lässt uns...
Phone is disconnected.
Genau. Der Herr lässt uns keine...
Phone connected.
Geht das noch eine Weile, oder? Okay. Der Herr lässt uns keine Sekunde länger in dem Sturm als wirklich nötig. Nur so lange, bis wir wirklich Schritte des Glaubens gehen. So lange, wie wir wirklich ertragen können. Nur so lange, bis wir ihm näher gekommen sind. So wie ein Petrus dem Herrn näher gekommen war. Was hat Petrus gelernt in diesem Sturm? Nur so lange, bis wir in den letzten Versen unserer Betrachtung eigentlich dann einstimmen können. Hier heißt es nämlich, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Nochmal, Jesus' Ziel ist es, dass wir mehr und mehr erkennen, wie großartig er ist. Dass wir ihm vertrauen können, welch ein wunderbarer Herr und Retter er ist. Dass wir mit Dank und Anbetung gefüllt werden bis an den obersten Rand und so wie die Jünger über diese Wunderwerke an uns eigentlich nur staunen können. Über die Rettung und seine unglaubliche und nie aufhörende Liebe zu dir. Ich will schließen. Ich glaube, wenn ich könnte, und dafür sorgen könnte, dass ich sicher sein könnte, dass ihr mit einer einzigsten Sache, die ich heute gesagt habe, heimgeht und sie für immer im Herzen tragt, ich glaube, dann wäre es eine Sache, dass ihr verstehen würdet, wie sehr Gott oder der Herr dich als sein Kind Gottes liebt, wie unaufhörlich er dich liebt. Das, was wir heute so betrachtet haben, den Sturm und vor allem so die ganze Mühe, die sich der Herr mit seinen Jüngern macht, um sie geistlich groß zu erziehen, es ist ein so immenser Beweis seiner Liebe. Dieser Sturm, in dem die Jünger sich befanden, drückt so stark aus, wie sehr der Herr eigentlich an dem Wachstum seiner Kinder interessiert ist. Wie wichtig es ihm ist, dass wir tatsächlich etwas von dieser Rettung, der Freude und dem tiefen Frieden mit ihm kennenlernen. Dass es für uns eben nicht nur einfach nur Buchstaben bleiben, die du mehrmals in der Woche liest in der Bibel. Nein, es soll praktisch werden. Es soll etwas werden, das du kosten kannst, das du schmecken kannst. Und weil das so wichtig ist und so kostbar, dürfen wir diese Stürme in unserem Leben nicht ignorieren. Wische sie nicht einfach beiseite. Lass es dir nicht egal sein, sondern reflektiere. Wisst ihr, ich habe lange Zeit einen Sturm in meinem Leben versucht, sehr lange zu ignorieren. Und ich habe es mehr und mehr versucht und merkte, wie es mehr und mehr mich eigentlich krank machte innerlich. Es war total ungesund, ihn zu ignorieren. Denn der Herr ließ diesen Sturm viele Male auf mich einprasseln. Es war wirklich eine lange Zeit, die ich also erfahren musste, irgendwo von Trübsal und irgendwo von Leid, Traurigkeit, Unfrieden, Unruhe. Doch er ließ ihn ja geradezu in meinem Leben, damit ich von all diesen Lasten frei werde. Seine Absicht, ich betonte es schon, war auch hier stets gut. Da war eine Person in meinem Leben, ich hatte wirklich solch einen Groll gegen diese Person. Ja, ich könnte schon fast sagen Hass. Immer wenn ich auf diese Person getroffen bin, da entstand ein Konflikt in mir, ein Krieg, den habe ich nicht gebändigt bekommen. Ich wurde total unruhig und zornig. Es tobte förmlich innerlich. Es stürmte richtig in mir. Das war solch ein Sturm in meinem Leben, den der Herr mal bewusst zugelassen hat. Es war solch ein Sturm, den der Herr zugelassen hat, um zu offenbaren. Er offenbarte mein Innerstes. Und was war das letzten Endes? Ich blieb mal stehen und dachte drüber nach und merkte, meine Güte, da ist ja eine tiefe Verbitterung in mir. Ich habe da ein Herz, das nicht bereit ist zu vergeben dieser Person. Da hat der Herr mir in meinem Leben die grausamsten Taten, wirklich schlimme Sünden vergeben Und ich bin nicht bereit, dieser Person zu vergeben. Ich war in einer Situation, wo ich für mich Liebe wollte, aber für diese Person wollte ich nur Gerechtigkeit. Und heute bin ich Gott so dankbar, dass er diese Stürme zugelassen hat in meinem Leben. Mich immer wieder damit konfrontiert hat, damit ich frei werde von diesen Lasten. Und wo ich heute merken darf und mal etwas davon schmecken darf, wie Frieden bringt, wohltuend, Vergebung ist. Wie viel Ruhe und Freude da auf einmal einkehrt. Wisst ihr, ich bringe dieses Beispiel einfach nur mal, um zu verdeutlichen, wie wichtig eigentlich es ist, diese Stürme in unserem Leben nicht einfach zu ignorieren. Wir berauben uns da viel Segen, viel Freude. Nehmen wir sie ernst, sehen wir sie aber vor allem als eine Chance, als einen Liebesbeweis Jesu, als eine Chance auf Veränderung, eine Chance auf ein Leben nahe bei Jesus, eine Chance, das Wunder zu erleben, wie Petrus im Sturm auf dem Wasser gehen zu können.